Wir waren am letzten Wochenende sehr früh wach, schon um 5 Uhr morgens. Da war gerade die Ausgangssperre zu Ende, aber das war nicht der Grund, warum wir so früh aufgestanden sind. Wir sind auch gar nicht durch die Stadt gelaufen, sondern wir sind nur in den Garten gegangen.
Und da haben wir am Himmel geguckt, ob wir Sternschnuppen sehen.
Genau, wir haben uns Liegestühle in den Garten gestellt und uns warm angezogen. Es war nämlich noch ziemlich kalt. Und es war noch dunkel, der Mond war gerade untergegangen und die Sonne war noch nicht aufgegangen. Und man konnte schön die Sterne sehen, weil der Himmel klar war. Aber was wir leider nicht gesehen haben,
sind die Sternschnuppen.
Genau. Am letzten Wochenende konnte man nämlich, wenn man Glück hatte, die sogenannten Lyriden sehen. Die Lyriden sind ein Meteorstrom, also ein Strom von Sternschnuppen, der jedes Jahr am 22. April etwa sein Maximum hat. Wir haben leider nichts gesehen. Nur eine Fledermaus haben wir gesehen, die über uns wegflatterte. Und dann ging auch schon die Sonne auf und die Sterne verschwanden einer nach dem anderen an dem heller werdenden Himmel. Ja, wahrscheinlich hätten wir ein bisschen früher aufstehen müssen und hätten vielleicht auch an einen dunkleren Platz gehen müssen. Dann hätten wir noch größere Chancen gehabt, die Sternschnuppen zu beobachten. Aber wir werden bald eine neue Chance haben, denn Meteorströme gibt es mehrere im Jahr. Und deshalb dachten wir, es lohnt sich, sich auch mal ein bisschen damit zu befassen. Mit Meteoren, Meteoroiden und Meteoriten. Und was das jeweils ist und worin es sich unterscheidet. Ein Meteor ist eine Leuchterscheinung am Himmel, die man auch als Sternschnuppe bezeichnet. Die wird hervorgerufen durch ein kleines Teilchen aus Eis, Gestein oder Metall oder einer Mischung daraus, das in die Erdatmosphäre eintritt. Solche Teilchen nennt man Meteoroide. Manchmal verglüht ein Meteoroid nicht vollständig, sondern ein Teil bleibt übrig und fällt auf die Erde. Und diesen Teil nennt man dann Meteorit. Jetzt haben wir schon mal auf einen Schlag die drei wichtigsten Begriffe geklärt. Durchs Weltall fliegende kleine Teilchen nennt man Meteoroide. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, gibt es eine Leuchterscheinung, den Meteor, und fällt ein nicht verglühter Teil des Meteoroiden auf die Erde, nennt man das Meteorit. Gar nicht so einfach. Was uns beschäftigen könnte, während wir da im Garten auf den Liegestühlen liegen und in den Himmel starren, ist die Frage: Was passiert eigentlich, wenn ein Meteoroid in die Atmosphäre eintritt? Zunächst einmal klingt das einfach. Ein Meteoroid ist ein sehr, sehr schnelles Teilchen. Wenn das plötzlich in die Lufthülle der Erde gerät, die aus lauter Luftteilchen besteht, dann stößt dieses Teilchen ständig mit den Luftteilchen zusammen. Und zwar ganz schön heftig, weil es so schnell ist. Man sagt auch, der Meteoroid erfährt Reibung an den Luftteilchen. Dadurch wird seine Oberfläche heiß und der Meteoroid verglüht. Eventuell verglüht er nicht vollständig, sondern ein Teil bleibt ganz und fällt als Meteorit auf die Erde, wie wir schon wissen. Man könnte also denken, das Leuchten, das wir auf der Erde sehen, ist das Glühen des Staubteilchens, wenn das da wegen der Reibung verglüht. Aber wenn man sich überlegt, aus welcher Entfernung man eine Kerzenflamme noch sehen könnte im Dunkeln, und wenn man sich dann klar macht, dass die Meteore zig Kilometer entfernt sind, vielleicht 50 oder 100 Kilometer, sozusagen in der überübernächsten Stadt,
dann müssen die ganz schön hell und groß sein.
Ja, das kommt einem schwierig vor, ne? Ich hab schon gedacht, eigentlich wäre es mal spannend, das als Experiment zu machen, wenn man wirklich mal im Dunkeln auf dem Feld ist, dass einer mal so eine Flamme anzündet und die anderen stellen sich ein paar hundert Meter oder einen Kilometer entfernt auf dem Feld hin.
Ja.
Und dann telefoniert man oder spricht übers Walkie-Talkie und spricht darüber, ob man das noch sehen kann. Das fände ich nämlich mal ganz interessant zu testen. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass man das, dass man eine Kerze in Köln hier in Bonn nicht sehen könnte. Und die Meteore, die sind noch ein bisschen weiter entfernt als Köln. Also das kann eigentlich nicht sein, dass diese Leuchterscheinung, die man als Sternschnuppe oben am Himmel sieht, dass das ein verglühendes, winziges Staubteilchen ist. Was leuchtet also da so stark, dass wir es auf der Erde sehen können, wenn wir Glück haben? Um das zu verstehen, müssen wir noch etwas genauer hinschauen, was dort oben passiert. Die Luft besteht aus Gasteilchen, vor allem aus Stickstoff und Sauerstoff. Diese Teilchen haben alle einen positiv geladenen Kern, Atomkern sagt man auch, und eine negativ geladene Hülle, die durch negativ geladene Elektronen gebildet wird. Man kann sich das so vorstellen, als ob die Elektronen Planeten sind, die den Kern, der die Sonne ist, umkreist. Die Elektronen sind also durch die elektrische Anziehungskraft an die Kerne gebunden, so wie unsere Erde durch die Schwerkraft an die Sonne gebunden ist und sie umkreist. Wenn jetzt ein schnelles Staubteilchen vorbeikommt, stößt es mit den Luftteilchen zusammen und presst dadurch die Luft vor sich sehr stark zusammen. Dadurch erhitzt sich die Luft auf bis zu 10.000 Grad. Diese heiße Luft wiederum heizt die Oberfläche des Staubteilchens auf. Die wird auch so 2500 Grad. Das Staubteilchen glüht also. Das Material an der Oberfläche verdampft und wird zu heißem Gas. Bis hierher hatten wir uns das eigentlich schon gedacht. Wenn wir jetzt aber nicht das glühende Staubteilchen sehen, wenn wir eine Sternschnuppe betrachten, was sehen wir dann? Dazu müssen wir nochmal genau hinschauen, was jetzt als nächstes passiert. Das Staubteilchen ist also glühend heiß und von einer Hülle aus extrem heißem Gas umgeben, nämlich verdampftes Material und Luft. Und dieses Gas wird dabei so heiß, dass es ionisiert wird. Das heißt, es werden Elektronen von den Kernen getrennt, abgerissen sozusagen. Wir erinnern uns, die Elektronen sind eigentlich durch die elektrische Anziehungskraft an die Kerne der Luftteilchen gebunden. Das kann man sich so vorstellen, dass die elektrische Anziehungskraft zwischen dem Elektron und dem Kern wie ein Gummiband wirkt, das das Elektron an den Kern fesselt. Wird das Gas heißer, bewegen sich die Elektronen immer hektischer und schneller. Und dabei kann es schon mal passieren, dass ein Gummiband reißt und sich ein Elektron befreit. Damit hat man nun ionisiertes Gas, das heißt positiv geladene Kerne, den Elektronen fehlen. Diese Kerne bleiben aber nicht lang allein, denn sie sind elektrisch positiv geladen und üben deshalb eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Elektronen in ihrer Umgebung aus. Sie fangen sich daher in ihrer Umgebung bald wieder ein alleinstehendes Elektron ein. Und bei diesem Einfangen, wenn das Elektron sozusagen wieder an die Gummileine gelegt wird, wird ein Lichtteilchen, ein sogenanntes Photon, abgegeben. Und dieses Lichtteilchen, beziehungsweise ganz viele davon, sehen wir, wenn wir Sternschnuppen sehen.
Das ist ziemlich krass, weil ich hätte immer gedacht, dass wir die Sternschnuppen selber sehen und nicht quasi...
Ja, man denkt, man sieht dann ja, das brennende Staubkorn sozusagen, ja. Ne? Oder das brennende Teilchen.
Ja, also ich habe mir auch gar nicht richtig vorgestellt, dass es so ein quasi ein brennendes Staubteilchen ist. Ich habe mir das viel größer vorgestellt quasi.
Ah, ja. Sozusagen wie ein Komet oder ein...
Ja, genau.
Es sieht ja auch, wenn man das sieht am Himmel, hat das ja so die Größe von Sternen, ne?
Ja.
Also... Ich glaube, du hast einmal eine Sternschnuppe gesehen, ne?
Ja, genau, beim ersten Mal, wo wir gucken waren.
Ja.
Und ich habe eben auch diesen Kometen gesehen.
Ja, letztes Jahr.
Und der sah im Grunde genauso aus.
Genau.
Nur, dass er eben da stehen geblieben, also, dass wir den quasi die ganze Zeit angucken konnten.
Der hat sich nicht bewegt für unser Auge, ne? Genau. Ja, die Sternschnuppen, die wir sehen, die sind halt viel, 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 viel näher an uns dran als alles andere, was wir im Himmel beobachten.
Ja.
Die sind ja eben wirklich in der Lufthülle, ne? In der Erdatmosphäre. Und deshalb kann da auch so ein kleines Staubteilchen schon durch das ionisierte Gas und die Lichtteilchen, die dadurch ausgesendet werden, sichtbar werden. Manchmal kann man sehen, dass sie so ein bisschen grünlich leuchten, die Sternschnuppen, oder die haben manchmal so ein bisschen grünliches Nachleuchten. Es kann manchmal ein bisschen dauern, zum Beispiel ein paar Sekunden, bis alle Luftteilchen, die ionisiert wurden, sich wieder Elektronen eingefangen haben. Und deshalb leuchtet die Spur einer Sternschnuppe manchmal noch etwas länger nach. Jetzt haben wir geklärt, was an einer Sternschnuppe leuchtet. Die zweite Frage, die man sich stellen könnte, während man da im Dunkeln im Liegestuhl liegt und auf Sternschnuppen wartet, ist: Woher kommen die Meteoroide, die da verglühen? Und warum sollen es heute Nacht besonders viele sein? Woher weiß man das? Die allermeisten Meteoroide kommen aus dem Sonnensystem. Meistens handelt es sich um Kometenbruchstücke bzw. Staub, den ein Komet beim Umlauf um die Sonne verliert. Und dazu machen wir jetzt vielleicht noch einen kurzen Exkurs zu Kometen. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wir haben letztes Jahr den Kometen Atlas beobachtet. Dafür sind wir auch früh aufgestanden. Kannst du dich noch erinnern, was Kometen sind? Oder weißt du irgendwas über Kometen?
Ich glaube, das sind so Gesteinsbrocken, die so wie die Erde im Weltall rumschwirren, nur eben, nee, dass die keine genaue Laufbahn haben, oder?
Die haben jetzt nicht irgendeinen beliebigen Zickzackkurs, sondern alles im Weltall wird eigentlich durch die Schwerkraft bestimmt. Und im Sonnensystem wird eben das meiste durch die Anziehungskraft der Sonne bestimmt. Die großen Planeten oder die Planeten spielen auch eine Rolle. Aber genau, es stimmt schon, dass die Kometen nicht so geordnet um die Sonne laufen, häufig, wie das die Erde oder die anderen Planeten tun. Und es stimmt auch, dass die Kometen so Gesteinsbrocken sind, aber die bestehen nicht nur aus Stein, im Gegensatz zu den Asteroiden, die im Wesentlichen aus Stein bestehen, sondern Kometen bestehen zu einem großen Teil aus Eis, aber das Eis ist auch noch mit Stein und Staub und so und Ruß und allem Möglichen vermischt.
Aber schmilzt das Eis nicht, wenn er nah an die Sonne kommt?
Ja, genau. Wir fangen vielleicht noch ein bisschen davor an zu erklären. Also Kometen sind Himmelskörper von einigen Kilometern Größe, also das sind schon ordentliche Brocken. Und diese Himmelskörper sind bei der Entstehung des Sonnensystems sozusagen übrig geblieben und haben sich nicht zu Planeten zusammengeballt. Im Gegensatz zu den Planeten sind die Kometen auch weiter weg von der Sonne entstanden, in Regionen des Sonnensystems, wo es sehr kalt ist. Da gibt es den sogenannten Kuipergürtel, der jenseits der Neptunbahn liegt, weit draußen, und wo man weiß, dass sich da so verschiedene Objekte aufhalten. Eben auch solche Kometenkerne, unter anderem Pluto, wird heutzutage auch als ein Kuipergürtelobjekt gerechnet. Und es gibt die sogenannte Oortsche Wolke, die noch weiter draußen rund um die Sonne angeordnet ist. Und das sind so Orte, wo die Kometen entstanden sind oder sich gesammelt haben. Und wo die sozusagen auf ihren Einsatz warten. Die sind erstmal ganz friedlich da draußen. Diese Kometen sind für uns die meiste Zeit völlig unsichtbar. Sie leuchten nicht und sind weit entfernt von der Erde und der Sonne. Sind auch relativ klein und sie sind auch richtig schwarz auf ihrer Oberfläche. Ich habe gelesen, die sind schwärzer als Asphalt zum Beispiel. Also sind richtig schwarz, die strahlen auch nicht viel zurück, selbst wenn man sie anleuchten würde. Also wir sehen nichts von denen, solange die da weit draußen sitzen. Aber ab und zu wird ein Komet von dort sozusagen ins Innere des Sonnensystems geschubst.
Also vielleicht durch irgendeine Anziehungskraft oder Schwerkraft oder so?
Genau. Also einmal kann er natürlich mit irgendeinem Kollegen zusammenstoßen. Da gibt es ja noch mehr Objekte. Aber genau, er kann auch durch einen vorbeiziehenden Stern, auch wenn der ziemlich weit entfernt ist, kann man sich das durchaus denken, dass der die Bahn beeinflusst. Oder durch die großen Gasplaneten.
Zum Beispiel Jupiter oder Neptun oder so.
Genau. Die können die Bahnen der Kometen beeinflussen.
Ja.
Dann macht sich der Komet auf den Weg ins Innere des Sonnensystems. Und wenn er nun der Sonne immer näher kommt und wärmer wird,
dann schmilzt das Eis.
Genau, dann schmilzt das Eis, dann fängt der Komet an zu tauen. Das heißt, das Eis, ich weiß nicht, ob es auch einen Punkt gibt, wo das dann flüssig ist. Wahrscheinlich nicht, weil der Druck im Weltall so niedrig ist. Das Wasser geht eigentlich direkt vom festen Eiszustand in den gasförmigen Zustand über. Man sagt auch, es sublimiert. Es überspringt sozusagen das flüssige Stadium und wird gleich gasförmig. Und damit wird der Komet auf einmal für uns sichtbar.
Warum das?
Der Komet fängt also an, sozusagen Wasserdampf auszudünsten. Und dieser Wasserdampf reißt Staubteilchen, Rußteilchen mit sich. Das heißt, der Komet kriegt wie eine Koma, sagt man, wie eine Hülle aus Staub und Dampf oder Gas. Und diese Koma wird jetzt angestrahlt von der Sonne.
Und das leuchtet dann.
Und das sehen wir. Wir sehen das Licht, das reflektierte Sonnenlicht an den ausgasenden Staubteilchen beim Kometen. Das passiert, wenn der Komet etwa innerhalb der Marsbahn angekommen ist. Also wenn der so nah an die Sonne kommt, dass er näher ist als der Mars sozusagen auf seiner Bahn, dann wird es warm genug dafür. Jetzt haben wir aber bei dem Kometen nicht nur irgendwie eine leuchtende Hülle gesehen letztes Jahr, sondern was Kometen haben ja noch diesen ganz charakteristischen
Schweif.
Genau, die haben den ganz charakteristischen Schweif. Der Schweif ist eigentlich nur diese Ausdünstungswolke, die vom sogenannten Sonnenwind in eine Richtung geblasen wird. Der Sonnenwind, das ist jetzt eigentlich nochmal so ein Kapitel für sich, das wollen wir gar nicht im Einzelnen erklären, aber der Sonnenwind ist ein Strom von Teilchen, der ständig von der Sonne ausgeht und auch die Erde trifft zum Beispiel und die Nordlichter verursacht an den Polen. Und dieser Teilchenstrom sorgt dafür, dass das vom Kometen ausgedünstete Gas und der Staub weggeblasen werden von der Sonne. Immer, der Schweif zeigt deshalb auch immer von der Sonne weg. Ja, diese Teilchen sind es, die wir dann vom Sonnenlicht angestrahlt als leuchtenden Schweif und leuchtende Koma sehen. Und genau diese Ausdünstungsteilchen sind jetzt auch für uns Meteorbeobachter wichtig. Denn nachdem sie einmal vom Kometen freigesetzt wurden, sind sie ja nicht weg, sondern sie bewegen sich weiter durch Sonnensystem. Diese kleinen Bruchstücke oder dieser Staub umkreist die Sonne auf der Bahn des Kometen, der sie freigesetzt hat. Und immer wenn unsere Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Kometenbahn kreuzt, sammelt ihre Atmosphäre dabei ein paar Staubteilchen ein, die wir als Meteore verglühen sehen. Das Sonnensystem ist offenbar voll von solchen Teilchen, denn es regnet tagtäglich mehrere tausend Tonnen Materie aus dem Weltall auf die Erde herab.
Das heißt, es müsste eigentlich die Erde immer größer werden, oder?
Immer schwerer, ja.
Ja.
Da habe ich auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Mehrere tausend Tonnen. Ich habe irgendwas gelesen, einige hundert bis 5000 Tonnen. Aber wenn wir mal annehmen, das sind vielleicht 1000 Tonnen, dann sind das 2000 Pferde sozusagen vom Gewichtsäquivalent.
Ja, aber warum?
Mehrere hundert Autos.
Wird die Erde dann immer schwerer? Oder?
Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Möglicherweise wird sie immer ein bisschen schwerer. Ich nehme an, die Erde ist insgesamt so wahnsinnig schwer, dass das nicht viel ausmacht, die paar tausend Tonnen.
Ja.
Aber ausschließen will ich das nicht, dass die Erde schwerer wird. Ich vermute aber, die Erde verliert auch gleichzeitig immer ein bisschen Material, weil bestimmte Gase aus der Atmosphäre auch abhauen können im Laufe der Zeit.
Ja.
Aber ja, ab und zu schießen wir auch mal einen Satelliten hoch ins All. Ja, da verlieren wir auch wieder Gewicht.
Ja, da ist es dann, das sind ja auch alles Materialien, die hier auf der Erde waren.
Genau, die gehen der Erde dadurch auch verloren. Das fand ich auf jeden Fall beeindruckend, dass da mehrere tausend Tonnen Materie herabregnen. Die können wir natürlich nicht alle als Sternschnuppe sehen, diese kleinen Teilchen. Die meisten Teilchen sind so winzig, nämlich weniger als ein Zehntel Millimeter groß, sodass sie in der Erdatmosphäre ganz schnell abgebremst werden und gar nicht erst anfangen zu glühen, sondern einfach nur so auf die Erde runterrieseln. Die nennt man auch Mikrometeorite. Die Lyriden, der Meteorschwarm, den wir letzte Woche leider nicht gesehen haben, der stammt vom Kometen Thatcher, der im Jahre 1861 entdeckt wurde, als er in Sonnennähe war. Dieser Komet kehrt alle 415 Jahre zurück in Sonnennähe und wird dann sichtbar. Das ist also ein periodischer Komet, der schon, auch wenn er eine bisschen weit ausgedehnte Bahn macht um die Sonne. Er hat eine regelmäßige Bahn um die Sonne. Die ist viel langgestreckter und eieriger als die Bahn von anderen Planeten. Aber er hat eine regelmäßige Bahn. Es gibt tatsächlich auch Kometen, die einmal kommen und dann wieder verschwinden. Das sind dann die sogenannten aperiodischen Kometen, also nicht periodische Kometen. Aber dieser Komet Thatcher, der kommt alle 415 Jahre zurück und wird dann sichtbar. Seinen nächsten Besuch werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Das sind ja noch ungefähr fast 200 Jahre hin.
Ja, das ist unwahrscheinlich.
Aber der Staub, den er bei seinen letzten Besuchen zurückgelassen hat, den können wir jetzt mit etwas Glück jedes Jahr Ende April als Lyriden-Meteorschwarm sehen.
Ja.
Und glücklicherweise gibt es im Laufe des Jahres noch weitere Meteorströme, sodass man mehrmals im Jahr die Chance hat, Sternschnuppen zu beobachten, selbst wenn manchmal schlechtes Wetter ist oder ein heller Mond oder eine Ausgangssperre einem einen Strich durch die Rechnung machen. Der nächste Meteorstrom, der ist eigentlich schon im Gange. Das sind nämlich die Eta-Aquariiden, die auch Mai-Aquariiden genannt werden. Sie sind Bruchstücke des berühmten Halley'schen Kometen, der alle 75 Jahre in Sonnennähe kommt. Das letzte Mal war der, glaube ich, 1986 da. Wenn ich Glück habe, erlebe ich seine Rückkehr noch als alte Oma. Die Eta-Aquariiden sind fast den ganzen Mai über sichtbar, wobei das Maximum schon jetzt am 5. Mai zu sehen ist, in wenigen Tagen. Bei uns allerdings nur in der letzten Stunde vor der Morgendämmerung. Lustigerweise ist der Sonnenaufgang momentan in Bonn etwa um 6 Uhr morgens, sodass man sich am Ende der Ausgangssperre um 5 direkt auf den Weg machen könnte zur Beobachtung. Falls das Wetter in den nächsten Tagen gut ist, werden wir unser Glück versuchen und berichten, ob wir Erfolg hatten.
Ja.
Eine erste Misserfolgsmeldung können wir jetzt eigentlich auch schon geben. Einen Tag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, heute Morgen, wollten wir mal unser Glück versuchen mit den Eta-Aquariiden. Aber wenn man um 5 den Fuß vor die Tür setzt, ist es schon zu hell in Bonn. Also man muss sich wirklich zu Herzen nehmen, eine Stunde vor der Dämmerung ist nicht eine Stunde vor Sonnenaufgang, sondern noch deutlich früher. Vielleicht haben wir gegen Ende der Woche nochmal Glück mit dem Wetter, dann werden wir nochmal einen Versuch wagen. Wir hoffen, dieser Ausflug in die Astronomie war spannend und hat Spaß gemacht. Eigentlich haben wir schon ein anderes Thema in Planung, wo es um etwas ganz anderes geht, nämlich um gar nichts Naturwissenschaftliches, sondern ein bisschen handfester ums Recht haben und Recht bekommen oder auch nicht Recht bekommen und Recht und Unrecht und Gerechtigkeit. Aber daran müssen wir noch ein bisschen basteln. Da haben wir dann sogar einen Gast zu Besuch, der bzw. die uns an ihrem Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung teilhaben lässt. Darauf sind wir schon sehr gespannt, aber daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Für heute erst einmal tschüss und bis bald.